Ja, liebe Gemeinde in Luzern, wir freuen uns sehr, Gabriela und ich, dass wir heute den Sabbat feiern dürfen. Und ich möchte mit euch an einem Text arbeiten, den ich in meiner Predigt oder im Kontext meiner Predigt so überschrieben habe: Was am Ende zählt. Das Ende ist ja ein Thema, das im Moment so fast ein bisschen latent in der Gesellschaft schwelt, weil gerade auch die Corona-Zeit einiges triggert an Zukunftsängsten und auch an Diskussionen und Fragen im gesellschaftspolitischen Kontext, die auch verunsichern. Jetzt ist die ganze Frage der Impfdiskussion und der Impffrage, und da gibt es Ängste, die damit verbunden sind, und andere, die sind sehr zuversichtlich. Und das erleben wir ja in der Gemeinde, wie auch in der grundsätzlich in der Gesellschaft. Das arbeitet an uns, das verunsichert auch. Und ich glaube, geht mir jetzt nicht darum, auf das eine oder das andere einzugehen, sondern grundsätzlich einfach die Dynamik, die damit verbunden ist, die macht uns nur umso deutlicher, wie fragil letztlich unser Leben ist, wie fragil unsere Gesellschaft ist und wie schnell auch Dinge kippen können. Und gerade in diesem Kontext ist es für mich umso mehr ein Privileg, Adventist zu sein. Ein Mensch sein zu dürfen, der eine Perspektive hat, die Gott aufgezeigt hat. Ein Mensch zu sein, der eben an Gott orientiert durchs Leben geht und auf Gott orientiert leben kann. Und ich glaube, es ist insbesondere wichtig, gerade in der heutigen Zeit, uns wieder bewusst zu machen, was ist denn eigentlich oder was bedeutet es, Adventist zu sein, gerade auch im Kontext einer Zeit, in der wir im Moment leben. Was das Gute daran ist, würde ich mal meinen, ist, dass es uns daran erinnert, dass wir eigentlich Menschen sind, die genauso wie die ersten Christen in einer Naherwartungshaltung leben. Oder, wie es auch ausgedrückt wird, dass eine Stehbereitschaft eigentlich uns ausmacht. Und das ist ein Glaubensverständnis, das zieht sich als rote Linie durch die ganze Bibel hindurch. Ein erster Text oder ein Text, der für mich in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, steht in Hebräer Kapitel 11, und den möchte ich nur kurz erwähnen. Hebräer Kapitel 11 und dort die Verse 13 bis 16, weil dort schreibt der Hebräerbriefschreiber Folgendes über die Glaubenspioniere oder die Glaubenshelden des Alten Testaments. Er sagt dort in Hebräer 11, Vers 13 bis 16, diese alle, also im Blick auf all diese Glaubenspioniere, auch den Abraham, über den wir ja heute auch gesprochen haben, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste, Schlachter heißt es hier, ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, also zum Beispiel Abraham, Ur oder dann die Israeliten, Ägypten, dann hätten sie jederzeit Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber, Vers 16 heißt es, trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Was uns dieser Text vor Augen führt, ist, dass eine adventistische Grundhaltung, also eine Haltung des Erwartens dessen, der Realität Gottes, die noch aussteht, eigentlich eine Grundhaltung der Gläubigen ist von Anbeginn an. Und wir schließen dieses Grundverständnis ein. Und die ersten Christen haben ja auch unmittelbar damit gerechnet, dass Jesus zu ihrer Lebzeit kommt. Dazu gibt das Neue Testament einige klare Hinweise. Wenn Jesus zum Beispiel in der in Markus Kapitel 13, in den Versen 30 bis 32, kommt diese Ambivalenz zum Ausdruck, weil er sagt zum Beispiel, nachdem er auf die Zeichen gedeutet hat oder Zeichen erwähnt hat, sagt er, diese Generation wird nicht vergehen, bis all dies geschehen wird. Und ihr stellt euch vor, ihr steht da um Jesus herum, er erwähnt, was da passiert, und er schaut in die Runde und sagt, diese Generation wird nicht vergehen. Ihr würdet auf jeden Fall damit rechnen, Er meint auch meine Generation. Also wir werden das noch alles erleben. Natürlich gibt es dann auch die andere Seite, dass es heißt, ja, es geht noch lange hin, oder in den Gleichnissen zum Beispiel, es ist noch eine lange Zeit, oder der Bräutigam verzieht zum Beispiel beim Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und in dieser Ambivalenz der Naherwartung, aber stets Bereitschaft, sind auch die ersten Christen gestanden. Und wir finden verschiedene Texte, die darauf hinweisen. Zum Beispiel in Jakobus 5, Vers 8 heißt es, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und das meint der Jakobus sicherlich auch ganz konkret, als er das an die Gemeinde schreibt. Oder in Hebräer 10, Vers 37 heißt es, nur noch eine kleine Weile und dann wird offenbar werden, die Herrlichkeit Gottes. Auch Paulus drückt das unter anderem auf. Er schreibt dann die Korinther, im 1. Korinther 15 zum Beispiel, nicht alle, die entschlafen sind, werden, werden das erleben, dass sie sterben. Oder? Sondern wir werden nie mit ihm entrückt. Das erklärt er dann auch in 1. Thessalonicher 4. In einer Gemeinde, wo eben eine Unsicherheit entstanden ist, weil gewisse Leute bereits gestorben sind und sich jetzt fragen, ja, aber hallo, was ist jetzt mit denen? Wir haben doch damit gerechnet, Jesus kommt zu unserer Zeit und jetzt sind die gestorben. Und Paulus erklärt ihnen dann, die werden keinen Nachteil haben, sondern sie werden zusammen mit denen, mit uns, die wir leben, sagt er, entrückt werden, wenn Jesus wiederkommt. Diese Naherwartung war also ein wichtiger oder ist eine Grundhaltung des christlichen Glaubens. Weil mit dem Kreuz die Grundlage für das neue Leben geschaffen ist und wir in diesem Zuspruch leben, der Gnade und der Vergebung und der Tatsache, dass wir jetzt Bürger des neuen Reiches sind. Aber wir sind uns alle gewahr, die Realisierung dieses neuen Reiches steht in seiner Vollendung ja noch aus. Die Geschichte Gottes, also die Heilsgeschichte Gottes, endet nicht am Kreuz, sondern sie findet dort ihre rechtliche Grundlage, nämlich mit dem Tod Jesu hat Gott sich das Recht erworben, zu vergeben, als gerechter Gott Vergebung auszusprechen, weil er selbst den Preis für die Sünde bezahlt. Aber die Realisierung dieser Erlösung, nämlich das neue Leben auf der neuen Erde, das wir ja erwarten, das steht noch aus. Wir sind aber jetzt schon Vorboten für dieses neue Leben. Dafür hat Gott uns nicht nur individuell berufen, sondern auch als Gemeinde in dieser Welt. Und genau das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass es, um uns bewusst zu machen, gerade auch in einer Zeit, in der wir leben. Was ist eigentlich dann jetzt unsere Aufgabe in einer Zeit, wo selbst die Welt ständig vom Ende spricht? Weil da spricht man von den Klimazielen, die jetzt nicht erreicht werden, wenn man die durch die Gazetten, die Presse geht und so weiter. Endzeitthemen sind eigentlich omnipräsent. Was macht das mit uns als Gemeinde? Und da möchte ich mit euch einen Text jetzt erarbeiten, den ich eben als eigentlich eine Endzeitbotschaft verstehe, weil er auch genau diesen Anspruch an sich hat, und zwar in 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Das ist ein Text, der entstammt dieser Naherwartung des Apostels Petrus, der auch mit guten Gründen damals damit rechnen konnte, dass tatsächlich die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Die geopolitische Lage damals war sehr spannungsreich, die Spannung zwischen Judentum und Römer zum Beispiel, das war alles andere als eine ruhige und friedliche Zeit. 70 nach Christus kamen ja dann die Römer und haben Jerusalem geschleift, den Tempel zerstört und das Volk zerstreut in die Diaspora. Das ist latent, spürbar schon bereits beim Petrus, in der Zeit, als Petrus diesen Brief schreibt. Und er sagt in 1. Petrus 4, Vers 7, innerhalb seiner Predigt an die Gemeinde, was ein Brief damals ja war, kommt wie eine Kurzpredigt da drin, eine Predigt in der Predigt. Er sagt nämlich in Vers 7, denn es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge. Andere Übersetzungen sagen, denn das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Petrus rechnet damit, das ist kein rhetorischer Trick, den Petrus hier anwendet, um die Gemeinde etwas wachzurütteln, so aus einem lethargischen Schlaf, so im Sinne von, ja, aber hey, hallo, das Ende kommt und Das löst dann vielleicht bei den einigen oder anderen ein etwas flaues Bauchgefühl aus. Das Ende kommt, was soll jetzt, was passiert jetzt? Man kann ja zum Beispiel auch mit dem drohenden Ende durchaus Angst schüren, auch in der Gemeinde, so um sie insbesondere religiös zu machen, weil Angst triggert durchaus Aktionismus, aber eben eigentlich dann nicht einen gesunden. Man könnte also jetzt dem Petrus unterstellen, ja, jetzt kommt so ein rhetorischer Trick, um die Gemeinde wach zu rütteln. Ich möchte aber eben gerade das noch einmal unterstreichen. Dieser Text, den wir hier lesen, kommt aus der tiefen Überzeugung des Petrus, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Das ist kein rhetorischer Trick. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das macht auch uns und der Gemeinde deutlich, eben das ist nicht unsere letztliche Realität. Wir sind, wie es der Hebräer-Schreiber sagt, Fremdlinge, Gäste, weil wir das eigentliche Vaterland eigentlich antizipieren, darauf hinleben. Das ist, worauf wir orientiert und fokussiert im Hier und Heute leben. Nun, wenn ihr also jetzt euch selbst in diese Situation versetzt, des Petrus, ihr seid davon überzeugt, ich sage jetzt mal plakativ, das ist das letzte Jahr, das wir hier erleben auf dieser Erde. So. Im Januar, also nicht, dass ich jetzt missverstanden werde, ja. Der Prediger Stefan hat gesagt, im Januar kommt Jesus wieder. Aber geht einfach mal von dieser gedanklichen Übung aus. Ihr seid davon überzeugt, es steht unmittelbar bevor. Was ist eure Botschaft an die Gemeinde, an die Mitgeschwister? Weil hier geht es ja um eine Botschaft an die Gemeinde. Es steht in einem Brief an die Gemeinde. Was wäre jetzt das, was ihr betont, als das, was ganz oder insbesondere wichtig wäre? Im Bewusstsein des nahen Endes. Was würdet ihr betonen? Worauf würdet ihr Wert legen? Was wäre eure Botschaft an die Gemeinde? Nun, diese Frage müsst ihr selber beantworten. Was ich aber mit dieser Predigt machen möchte, ist euch vor Augen führen, was für Petrus das Zentrale ist, gerade im Kontext oder angesichts des Endes oder des eigentlichen Neuanfangs. Weil eigentlich sind wir ja nicht auf ein Ende fokussiert, sondern wir sind auf den Kommenden fokussiert, der das A und das O ist, der Anfang und das Ende, Jesus Christus. Wir erwarten also nicht irgendein Ereignis und wir schauen auch nicht auf die Zeichen, um irgendwie Endzeitängste zu schüren, sondern in der Bibel werden, in der Endzeitrede Jesu, wird das als Hoffnungszeichen gesagt. Wenn ihr dies alles seht, geschehen, sagt Jesus in Lukas, dann erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also all das, was die Bedrängnis in diesem Leben eigentlich ist für uns nicht eine Verängstigung, sondern eine Bestärkung der Hoffnung. Es kommt gut, Jesus kommt. Und das ist auch die Botschaft, die in diese Welt gehört. Und das atmet dieser Text in 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11. Das Erste, was Petrus jetzt betont, ist das Folgende. Wir lesen also in 1. Petrus 4, Vers 7 den zweiten Teil. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist, was Petrus jetzt sagt. Es sind zwei Aspekte, die hier erwähnt werden. Das je nach Übersetzung wird das deutlicher oder weniger. Interessanterweise ist das Erste, was er sagt, er sagt, seid besonnen und nüchtern. Sophroneo, das griechische Wort, Sophroneo, was hier mit besonnen übersetzt ist, ist eigentlich eine, man könnte das jetzt sehr lapidar sagen, schaltet euer Hirn ein. Also bleibt irgendwo auch rational. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen, also rational bleiben und nüchtern. Nepho, das griechische Begriff hier, ist das Gegenteil von besoffen sein. Also, wenn man nicht betrunken ist, dann ist man bei Sinnen. Dann ist man mit klarem Verstand da. Das ist das Erste, was Petrus betont. Finde ich eigentlich ganz spannend, weil es kann ja durchaus passieren, dass Menschen angesichts oder bei der Überzeugung, das Ende ist ganz nahe, in völlig verrückte Verhaltensmuster fallen oder irgendwie vielleicht auch in starke Ängste verfallen oder was weiß ich, was es da alles für Reaktionsmuster gibt. Also es gibt sie, wir erleben das, in und außerhalb der Gemeinde. Was Petrus sagt, ist also eigentlich, seid nüchtern, denkt. Wenn er das sagt, dann ist natürlich die Frage, ja, was beinhaltet dann dieses Denken? Und das sagt der Petrus auch in seinem Brief. In 1. Petrus 1, also im gleichen Brief am Anfang, im Vers 13, steht Folgendes. Und das zeigt uns, was Petrus meint, wenn er sagt, seid deshalb besonnen und nüchtern. Weil er sagt schon am Anfang des Briefes, worauf er das bezieht. In 1. Petrus also 1, Vers 13 heißt es, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und die Gesinnung ist auch wieder hier im Denken. Also eigentlich reißt euch am Riemen, so könnte man das auch etwas lapidarer übersetzen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, das gleiche Wort wieder, Nepho, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also dieser Text ist genau in diesen Kontext gestellt. Der Offenbarung Jesu Christi, was er hier anspricht, ist die Wiederkunft, wenn Jesus wiederkommt. Und nüchtern und besonnen zu sein, sich gedanklich am Riemen zu reißen, um es mal so zu sagen, bedeutet hier für Petrus, seid ganz auf die Gnade gerichtet und in der Hoffnung verankert. Seid also ganz klar verstandesmäßig beim Evangelium, beim Zuspruch Gottes. Denn Adventisten sind Menschen der Hoffnung. Und Hoffnung im griechischen Kontext, oder im griechischen Sinne heißt freudige Zuversicht. Elpis, das griechische Wort, könnte man eigentlich so übersetzen, ist freudige Zuversicht. Das ist also nicht so im Sinne von, ich hoffe, dass es morgen auch noch schön Wetter ist, so, vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht. Sondern Hoffnung, Elpis, ist die freudige Zuversicht. Und die freudige Zuversicht, recht, die fragt sich nicht, wird das kommen oder wird das nicht kommen, sondern sie freut sich auf das, was eben kommt, was man erwartet. Und das ist ein gnädiger Akt, der hier geschieht mit der Wiederkunft. Das heißt also, eigentlich sagt der Petrus als erstes in eine Gemeinde hinein, von der, wo er auch davon ausgeht, das Ende aller Dinge ist nahe. Das Erste, was er sagt, ist, seid deshalb umso mehr auf das Gnadenangebot Jesu orientiert. Seid im Evangelium verankert. Macht euch bewusst, bestärkt euch im Zuspruch des Evangeliums. Umgürtet eure Lenden, reißt euch zusammen, seid darauf fokussiert. Das ist das Erste, was der Petrus als Endzeitbotschaft an die Gemeinde sagt damals. Das Zweite wird oft verknüpft sprachlich und betet. Wenn wir also jetzt auf Christus fokussiert sind, auf das, was eben auch in Christus realisiert wurde, nämlich dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, dieses Gnadenangebot, auf das wir ja als Zentrum unserer Hoffnung haben sollen, dann betet. Dann lebt also auch eine lebendige Beziehung mit diesem Jesus. Seid in einer konstanten Kommunikation mit ihm. Macht euren Glauben auch darin fest, dass ihr die Beziehung mit Jesus Tag für Tag lebt, mit ihm im Dialog durchs Leben geht. Weil das Ende aller Dinge nahe ist, umso mehr investiert in eure Beziehung zu Jesus. Seid Beter. Und das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag nur auf den Knien rumrutschen, sondern das bedeutet, dass ich meinen ganzen Alltag, mein ganzes Leben im Bewusstsein gestalte, dass das wahr ist, was Jesus sagt. Nämlich, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich kann meinen Alltag gestalten, durch mein Leben gehen, durch all meine Lebensherausforderungen im Bewusstsein. Jesus ist bei mir. Und ich kann all meine Lebenslagen, all meine Lebensfragen, all meine Verunsicherungen, all das, was mein Leben belastet, jederzeit vor Jesus bringen. Das Gebet ist der intimste Ausdruck unseres Glaubens. Weil im Gebet drücken wir aus, dass wir an die Realität Gottes glauben. Dass da ein lebendiger Gott ist, der uns hört. Dass da ein Gott ist, der an meinem Leben Anteil nimmt. Dass da ein Gott ist, der auch ins Leben eingreift. Der nicht nur einfach passiv darauf schaut aus der Distanz. Das Gebet ist also Ausdruck des Glaubens an die Lebendigkeit und die Realität Gottes. Und dass ein Gott für mich da ist. Das ist das Zweite, was der Petrus als seine Endzeitbotschaft an die Gemeinde sieht. Seid auf Jesus fokussiert, aufs Evangelium. Betet, seid mit ihm unterwegs. Nun, man muss kein Eheberater sein, um zu wissen, dass einer der wichtigsten Bausteine einer gelingenden Beziehung auch eine gute Kommunikation in der Ehe ist, in der Partnerschaft. Menschen, die nicht mehr oder Paare, die nicht mehr miteinander kommunizieren, die nur noch aneinander vorbeileben, leben eigentlich keine Beziehung mehr. Ich habe für mich eine Geschichte, eine kleine Geschichte als Teenager erlebt, die für mich exemplarisch ist dafür, und ich möchte sie nur ganz kurz erzählen. Und zwar ist das für mich so wie eine Lebenslektion auch geworden. Und zwar habe ich so in meinen 14, wahrscheinlich war ich etwa 14 Jahre in der Bezirksschule in Aarau, da habe ich mit einem Kollegen in der Pause immer wieder Fußball gespielt, mit einem kleinen Tennisball. Und wenn wir da so zusammen auf dem Pausenhof Fußball gespielt haben, da stand immer eine kleine Gruppe von Mädchen auch da und die haben zugeschaut. Und ich dachte immer, ja, die sind da, weil sie guten Fußball lieben. Ein Freund, Kollege dann von mir hat gesagt, irgendwann hat er mich angekickt und gesagt, Stefan, weißt du, weshalb die da stehen? Und dann habe ich gesagt, nein, ich weiß nicht. Und dann hat er gesagt, die sind wegen dir da. Da ist nämlich die Marianne, die ist verknallt in dich. Und bei uns war es so, ich kenne das vielleicht aus eurer Schulzeit, bei uns in Aargau, in der Bezirksschule, die Klassen werden dort aus verschiedenen Abgängen, aus verschiedenen Primarschulen zusammengestellt. Und dieser Kollege, der war eben mit dieser Marianne in der Primarschule. Der kannte sie also gut und hatte deshalb auch dieses Insiderwissen. Nun hat mich das angefangen, etwas in meinem Fußballspiel zu hemmen, aber ansonsten ist eigentlich viel mehr passiert. Ich habe weiter mit meinen Kollegen Fußball gespielt. Wir haben weiterhin unsere Freizeit abgemacht. Wir sind in die Stadt gegangen. Wir waren in der Winterzeit, wir waren auf der Schlittschuhbahn. Wir sind und so weiter. Und wo immer ich war mit meinen Kollegen, wer war auch da? Die Marianne, weil mein Kollege ständig informiert hat, wir haben nachgemacht dort und dort, wir sind dann da und da, und sie ist dann immer mit ihren Freundinnen auch da gewesen. Wir sind also durch die Stadt gezogen, wer läuft hinten her? Die Marianne mit ihren Freundinnen. Wir sind auf der Schlittschuhbahn, wer kurft da auch rum? Die Marianne mit ihren Freundinnen. Und sie hat mir angefangen, leidenschaftliche Briefe zu schreiben, wie das halt Teenager machen. Sie hat sogar das Briefpapier selbst gestaltet. Sie hat den Lippenstift ihrer Mutter wahrscheinlich genommen und hat das Briefpapier verziert, sie hat mal einen Büschel Haar geschickt, ich weiß nicht, was das hätte es auslösen sollen, aber sie war natürlich leidenschaftlich eigentlich darum bemüht, um meine Liebe zu werben. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll, und ich habe dann irgendwann, weil das ging über Wochen, und die Marianne war sowieso immer da, wo ich war, da gab es mal, und zwar im Hallenbad in Aarau, wer von euch mal irgendeinen Sporttag mitgemacht hat, von der Jugend, Adventjugend, das war ja meistens unten beim Sportplatz, wo auch das Hallenbad ist. Genau in diesem Hallenbad war das dann, wir waren im Hallenbad, auch wer taucht auch auf natürlich, die Marianne. Und dann hat sie mit allen Mut auf sich genommen, ist zu mir hingekommen und hat gesagt, ich habe zu ihr gesagt, ja, der haut. So im Sinne von, was macht es für einen Unterschied, sie ist ja eh immer da. Was aber dann passiert ist, ist folgendes, und das finde ich die spannende Lektion. Was dann passiert ist, ist ich habe meine Beziehung mit der Marianne, beziehungsweise ich habe einfach weitergemacht wie vorher. Ich habe mit den Kollegen auf dem Fußballplatz, also beziehungsweise an Pausen auf Fußball gespielt. Marianne stand da mit ihren Freundinnen, ich bin mit ihnen in die Stadt gegangen. Die Marianne war mit ihren Freundinnen kam hinten her und so weiter. Und das ging über Wochen, 2-3 Monate. Und nach 2-3 Monaten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kam ein Brief von der Marianne. Und in diesem Brief stand, Stefan, ich glaube, das wird nichts aus uns. Und sie hat diese Beziehung offiziell wieder beendet. Da war sie so lange leidenschaftlich darum bemüht, nach 2-3 Monaten war das vorbei. Weil das nie eine Beziehung war. Und weshalb war es nie eine Beziehung? Weil ich keine Zeit mit ihr verbracht habe und weil ich nie mit ihr gesprochen habe. Wir hatten keine Konversation, nichts. Ich war nur mit meinen Kollegen beschäftigt. Und das wurde mir so zu einem Bild, wo ich mir manchmal gedacht habe, Stefan, eigentlich machst du dasselbe mit Jesus. Da ist Jesus da, alle Tage ist er bei dir, er begleitet dich, er ist mit dir, er ist dir, und er hat sich nicht nur mit ein paar Haarbüscheln, hat er seine Liebe mir gegenüber bewiesen. Aber ich gehe durchs Leben manchmal so im Sinne von, er ist halt einfach da. Ich habe mal Ja gesagt, ja, ich habe mich taufen lassen, aber jetzt lebe ich einfach mein Leben. Und ich mache den Jesus zu Marianne, versteht ihr? Was deshalb ist für mich, was der Petrus hier sagt, ganz elementar. Betet, seid in einer lebendigen Beziehung mit Jesus, und zwar Tag für Tag, als Individuum in eurem Alltag, wie auch als Gemeinde. Seid eine betende Gemeinde im Sinne von, seid auf Jesus ausgerichtet. Das Dritte, was er jetzt sagt, ist, das lesen wir im folgenden Vers 8, 1. Petrus 4, Vers 8, das Dritte. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge der Sünden zudecken. Endzeitbotschaft des Petrus. Schaut auf Jesus, seid auf ihn fokussiert, betet, redet mit ihm, lebt die Beziehung, liebt umso mehr. Investiert also umso mehr in die Beziehung, auch zum Nächsten. Liebe ist eine proaktive Kraft, die eben das Wohl des Nächsten sucht, auf den Nächsten orientiert, lebt unter anderem, der den Nächsten mit einbezieht. Und das ist die Grundhaltung Gottes. Er ist die Liebe. Und wir sind seine Nachfolger und Zeugen in dieser Welt. Umso mehr soll gerade das, was Gott ausmacht, in der Gemeinde oder durch die Gemeinde in dieser Welt sichtbar werden. Ein verändertes Leben, das nach dem Prinzip der Liebe Gottes orientiert lebt. Liebt umso mehr, denn die Liebe deckt der Menge Sünden oder der Sündenmenge. Ist etwas schwierig zu verstehen, so auf den ersten Blick. Petrus macht hier einen Bezug zu einem Wort in Sprüche 10, Vers 12. In Sprüche 10, Vers 12 heißt es folgendes, und ich lese euch das, wie es dort steht. Sprüche 10, Vers 12. Dort wird gesagt, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Was hier zum Ausdruck gebracht wird, ist eine ganz zentrale Lebenstatsache. Wenn ich in negativen Grundhaltungen und Gefühlen oder auch Äußerungen auf mein Gegenüber zukomme, mit irgendwelchen, was weiß ich was, eben Hass als jetzt Sammelbegriff für all das Negative, das je nachdem auch in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Ausdruck kommt, dann erregt das im Leben des anderen Streit. Also im Sinne, das regt eigentlich das Schlechte im Leben eines anderen. Das weckt die Sünde in mir. Wenn jemand mir böse kommt, dann neige ich dazu, ihm auch böse entgegenzukommen. Oder? Das ist hier die Logik. Die Liebe aber, also dort, wo ich aus der Grundhaltung der Liebe Gottes einem Mitmenschen begegne, decke ich die Verfehlung zu. Das heißt, die Sünde im Leben des anderen wird eigentlich zugedeckt, sie wird nicht aktiviert, sondern es erregt eher eine positive Reaktion. Und das ist, was Petrus hier sagt. Also er sagt, liebt umso mehr, denn die Liebe deckt der Sünde Mengen zu, im Sinne von, die Liebe hat Wirkung. In der Gemeinde, aber auch außerhalb, wo wir aus der Grundhaltung der Liebe Gottes Menschen begegnen, hat das eine Wirkung. Das Dritte, also was Petrus sagt, das soll umso mehr deutlich werden in der Zeit des Endes. Da ist ein Volk von Menschen, die leben anders. Und zwar nicht nur, weil sie keine, was weiß ich was, Bratwürste auf den Grill legen oder so, oder weil sie, was auch immer man da vielleicht mit hineininterpretiert, sondern weil sie nach der Prämisse der Liebe Gottes leben, weil sie sich dafür entschieden haben. Und das sollen wir üben und praktizieren und in diese Welt tragen. Das Dritte also, was der Petrus sagt, das Vierte überrascht vielleicht umso mehr. Wir sind in der Endzeitbotschaft des Petrus. Es ist also keine Larifari-Rede hier, sondern das ist, was der Petrus als Essenz der Gemeinde sagt, im Kontext des nahen Endes. Das Nächste, was er sagt, Vers 9, ist also jetzt, und seid gastfrei untereinander ohne Murren. Was hat das angesichts des nahen Endes jetzt hier für einen Platz? Seid gastfrei ohne Murren. Nun, das Spannende ist, dass natürlich das eigentlich eine praktische Folge der Liebe ist, die er gerade angesprochen hat. Und gastfrei zu sein ist im griechischen Wort, heißt Philoxenos. Und Philoxenos ist die Das Opposit, das Gegenstück von der Xenophobia. Xenophobia sagt euch vielleicht etwas, oder? Die Angst vor dem Fremden. Xenophobe Gesellschaften spricht man manchmal zum Beispiel. Das ist ein Begriff, den wir kennen. Hier ist Philoxenos das Wort. Philoxenos bedeutet Liebe zum Fremden. Das heißt, gastfrei zu sein, gerade auch in einer altorientalischen, gastfreundlichen Kultur, bedeutet, dass der Fremde, der kommt, willkommen ist bei mir. Ich öffne meine Tür für ihn und nicht ich verschließe sie. Ich lade ihn zu mir nach Hause ein. Ich bin bereit, ihn zu bewirten. Ich diene ihm. Ich teile, was ich habe mit ihm. Ich höre seine Geschichte. Ich bin also ein Mensch, der offen für den Nächsten lebt, nicht die Türen verschließt. Gastfreundschaft ist damals schon ein hohes Gut gewesen und es wird interessanterweise im Neuen Testament immer wieder angesprochen. Mehrere Texte, die sagen, seid gastfrei. Also auch, wenn ich das jetzt etwas weiterführe, im Sinne des Wortes Philoxenos, seid offen für den Fremden, auch für den, wo ihr findet, ja, der gehört aber nicht zu unserer Gemeinde, hä? Oder das ist einer, der tut das oder jenes, der kommt bei mir nicht hinein. Das ist das Nächste, was der Petrus sagt. Die Grundhaltung der Liebe soll sich also nicht nur innerhalb der Gemeinde zeigen, sondern letztlich in einer Grundhaltung jedem gegenüber, dem Nächsten, der mir begegnet, selbst den Fremden. Ich öffne meine Türe, ich bin offen, ich akzeptiere ihn mal, ich höre, was er zu sagen hat, ich teile, ich diene. Und das ist genau das Nächste, was jetzt kommt. Der fünfte Baustein der Endzeitrede des Petrus, Vers 10 und 11. Zwar heißt es hier, Vers 10 und 11 dann, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Ausspruch Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Was also der Petrus jetzt sagt, gerade angesichts des Endes, wo wir auf Jesus und das Evangelium fokussiert sind, wo wir in einer täglichen Konversation mit Jesus leben, wo wir die Liebe Gottes, für die wir ja berufen sind, wir folgen ja Jesus nach, oder? Wenn wir also das jetzt leben und praktizieren und offen sind für den Fremden sogar und gastfrei sind, umso mehr dann dient auch einander, jeder mit der Gabe, die er bekommt. Was also hier Petrus zeichnet, ist ein Endzeitvolk, das voll und ganz auf Jesus orientiert lebt, das mit Jesus lebt, das die Liebe Gottes sucht und sich in jeder Lebenssituation fragt, was ist hier die Antwort der Liebe Gottes darauf. Darum geht es. Übrigens ist die ganze Frage der Heiligung eine Frage des Wachstums in der Liebe. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Denn die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das sind alles Beziehungsbegriffe. Die Selbstbeherrschung, by the way, ist ein Wort, ein griechisches Wort, das heißt in den Zaum nehmen. Das ist wie ein Esel oder ein Pferd, das man in den Zaum nimmt. Das ist hier Selbstbeherrschung. Das heißt, ich lerne mich selber im Zaum zu halten. Gerade auch im gegenseitigen Miteinander. Damit ich vielleicht nicht gerade der Aufbrausende bin oder ich vielleicht das losschieße oder so. Sondern ich habe mich im Zaum. Das sind alles zwischenmenschliche Begriffe. Das bedeutet Wachstum im Geist, im Heiligen Geist. Und das ist eigentlich, was das Endzeitvolk auch auszeichnen soll in dieser Welt. Wir das nicht das Ende als solches erwarten, sondern der Anfang des neuen Lebens, zu dem wir ja berufen sind, zu dem wir ursprünglich geschaffen worden sind, und zwar alle Menschen, dass wir Vorboten für dieses Leben sind, im Hier und Heute. An uns wird schon ersichtlich, was das Leben, das wir antizipieren, eigentlich meint. Bruchstückhaft, klar. Das schaffen wir nie perfekt, deshalb braucht es eine Verwandlung. Aber hier ist Gottes Volk. Das ist adventistische Haltung angesichts des nahen Endes. Naherwartung zu leben. wie es Petrus versteht. Fest verankert im Evangelium. Das bestimmt mein Denken, mein Verstand, meine Ausrichtung. Ganz mit Jesus verbunden zu leben. Ich gehe betend durchs Leben. Ganz auf die Liebe Gottes fokussiert und bemüht darum, der Liebe Gottes Ausdruck zu geben in meinem Leben. Darin zu wachsen, das müssen wir üben. Darin können wir uns aber auch bestärken. Eben. Liebe wirkt im Leben des anderen. Wir können nun gemeinsam eine positive Dynamik auslösen, dort wo wir einander in der Liebe Gottes begegnen. Das deckt der Sünde mehr zu. Ansonsten haben wir Streit und Zwist und Polemik und was weiß ich was alles. Und seid gastfrei, öffnet eure Türen, teilt, was ihr habt und dient. Das Leben als Christ ist keine Wissenschaft. Es ist keine esoterische, irgendwie geheime Botschaft, sondern es bedeutet letztlich, in der Nachfolge Jesu Christi umso konsequenter zu leben. Gerade weil ich weiß, dass das Ende nahe ist. Wir waren nie so nahe dem Ende wie heute. Ich glaube aber, dass die Botschaft des Petrus nach wie vor die Botschaft einer Gemeinde in der Naherwartung ist. Möge sie uns prägen. Amen.